Was unterscheidet wissenschaftliche Zukunftsforschung von klassischer Prognose? Wer bestimmt heute tatsächlich, wie unsere Welt in 10 Jahren aussieht? Wie lassen sich Zukunftsbilder konkret in Unternehmensstrategien übersetzen? Wie entsteht ein struktureller Informationsvorsprung für Investoren und welche Rolle spielt China in der technologischen Ordnung der Welt von morgen? Entstehen künftig parallele technologische Standards? Das alles besprechen wir heute mit einem Zukunftsforscher.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gehen.
Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Frohe Weihnachten, lasse die Glocken klingen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute zuhören und in den Weihnachtsfeiertagen freut mich sehr. Ich hoffe, Sie haben schöne Weihnachtsfeiertage, Sie verbringen das mit Ihrer Familie und Sie genießen die Zeit und können mal ein bisschen abschalten und dabei wollen wir Ihnen mit dem heutigen Podcast ein bisschen helfen. Wir sprechen heute mit einem Zukunftsforscher. Was soll das denn sein? Das erklärt Ihnen der Zukunftsforscher selber sehr präzise. Wir sprechen mit Sven Gabor Jansky. Er ist Leiter des To Be Ahead Instituts in Leipzig und er betreibt dieses Institut seit 24 Jahren. Und wenn ein Zukunftsforscher so lange unterwegs ist, dann hat er was zu erzählen. Erstens über die Methodik, wie Zukunftsforschung uns überhaupt Impulse geben kann, die wir beim Investieren gut und sinnvoll nutzen können. Und zweitens, wie die Zukunft eigentlich aussieht. Und das Gespräch, das wir heute senden, das setzen wir zu Silvester fort. Wir sprechen heute über strukturelle Veränderungen in der Zukunft, die wir dann in der nächsten Folge in konkrete Investmentthemen übersetzen wollen. Das ganze Gespräch bietet so viel Inhalt, dass wir hoffen, Ihnen in den Weihnachtsferien damit viele gute Impulse geben zu können und damit auch ein paar Schärfungen für Ihre Investmentideen im nächsten Jahr geben zu können. Haben Sie viel Spaß, machen Sie Beute, frohe Weihnachten, kommen Sie gut durch die Feiertage und bis zu Silvester. Zum ersten Mal begrüße ich im großen Bild ganz herzlich Herrn Sven Gabor Jansky, einen Zukunftsforscher. Herzlich willkommen, Herr Jansky.
Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
Herr Jansky, Zukunftsforschung, das klingt so verheißungsvoll und das ist etwas, was wir in unserer Kapitalwelt gut gebrauchen können. Wir betreiben auch Zukunftsforschung auf andere Art und Weise. Wir arbeiten mit Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich mir vorstelle, was Sie jeden Tag beruflich machen, dann ist es sicherlich nicht so, dass Sie beispielsweise frühmorgens einen Fluxkompensator in einen DeLorean einbauen. Das machen Erfinder, aber vielleicht kommt von Ihnen irgendwann die Idee. Was ist denn Zukunftsforschung überhaupt? Wie können wir uns das vorstellen? Wie können wir das einordnen in all die Wissenschaften, die die Finanzwirtschaft begleiten, flankieren und bereichern?
Ja, also tatsächlich bei Zukunftsforschung denken ja die meisten an, was weiß ich, Kristallkugel oder Kaffeesatz oder so etwas, ja. Das mag es möglicherweise auch geben. Zukunftsforscher ist kein geschützter Begriff, aber bei mir, bei uns ist es so, dass ich das To Be Ahead Institut leite. Das ist Europas größtes Zukunftsforschungsinstitut. Das bedeutet, bei uns arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das kann man studieren, ja. Da gibt es Studiengänge für, das kann man in Singapur studieren, in den USA, in Europa, in Kopenhagen, in Berlin und so weiter. Und wenn man das studiert hat und vielleicht sogar promoviert hat, dann hat man verstanden, diese wissenschaftliche Methode. Die wissenschaftliche Methode, ich erkläre sie ganz kurz und ich versuche es sehr einfach zu beschreiben, ist eine Methode aus der qualitativen Sozialforschung. Bedeutet, man redet, man macht tiefen Interviews, man redet mit Menschen, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen. Das sind typischerweise, wenn wir so über die Entwicklung von Technologien und Ökonomien und so weiter reden und Geschäftsmodellen natürlich, sind das typischerweise so die Strategiechefs und Chefinnen und Innovationstechnologiechefs und Chefinnen von großen markttreibenden, international natürlich markttreibenden Unternehmen, also die Strategieleute bei, was weiß ich, bei den Microsofts, bei den Googles und so weiter, je nachdem, in welcher Branche man so ist, plus natürlich diejenigen, die die Regulatorik darum bestimmen, also Abteilungsleiter bei der EU-Kommission und so weiter und so fort. Und wenn man mit denen 2-stündige Tiefeninterviews macht und die fragt, ey, was tust du da gerade? Was hast du gerade entschieden? Warum hast du das entschieden? Wie viel Geld steckst du da rein? Wie viel Ressourcen? Was erwartest du, was in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren da herauskommt? Und was wiederum glaubst du, was das für Auswirkungen auf das Geschäftsmodell und die Branche und so weiter hat, dann bekommt man wissenschaftlich gesehen, nach wissenschaftlicher Methodik gesehen, die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste große Bild sozusagen, ja, das, die, das wahrscheinlichste Zukunftsbild nennen wir das. Das hat nichts mit Garantie zu tun. Wir sind keine Wahrsager. Man hat auch keine hundertprozentige Wahrheit in der Zukunft, aber die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit, die bekommt man auf diese wissenschaftliche Art und Weise heraus.
Dürfen Ihre Interviewpartner denn alles erzählen? Also das sind ja hoch komplexe und wahrscheinlich auch hochgeheimnisvolle Forschungsprojekte. Darüber darf man ja normalerweise nicht sprechen. Schaffen Sie da einen geschützten Raum? Oder ist das sozusagen so, dass das Wissen aus den Jahresberichten der einzelnen Unternehmen?
Nein, also es geht tatsächlich, also erstens, es geht nicht um die Vergangenheit. Ja, wir fragen die keine Dinge aus der Vergangenheit. Wir fragen sie nur über die Zukunft. Und interessanterweise ist es so, dass wenn man so die nahe Zukunft, so Fragen über die nahe Zukunft, die nächsten 1, 2 Jahre stellt, dann gibt es wenig detaillierte Antworten. Warum? Weil die nächsten 1, 2 Jahre sind konkurrenzrelevant sozusagen. Ja, da gibt es wenig Antworten. Machen wir Zukunftsforscher aber auch nicht. Unser Horizont sind die nächsten 5 bis 10 Jahre. Also die nächsten 2 Jahre interessieren uns eigentlich gar nicht so richtig. Und interessanterweise, wenn man Fragen stellt über die nächsten 5 bis 10 Jahre, dann gibt es in der Regel sehr, sehr offene, also sehr, sehr, sehr ehrliche Antworten. Warum? Weil die, also erstens ist es nicht so konkurrenzrelevant, ja. Und zweitens ist es so, dass die Menschen, die wir befragen, ja selber nicht so genau wissen, was in 10 Jahren nun wirklich passieren wird. Sie können nur das sagen, was sie glauben, was ihre Meinung ist. Und sie bekommen von uns innerhalb dieser Methodik sozusagen die Meinung der anderen wichtigen Vertreter in ihrer Branche und um die Branche herum und so weiter. Das heißt, die können sich miteinander abgleichen. Und deshalb sind sie sehr, 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 sehr offen auf diese langfristigen Fragen. Eine Einschränkung muss ich machen. Wir reden in aller Regel, wenn es um die ganz großen Unternehmen geht, nicht mit den Präsidenten oder CEOs. Warum? Weil wenn die irgendwie börsennotiert sind oder ähnlich, dann reden die einfach nicht ehrlich. Ja, wir reden dann mit der Ebene, die wirklich die Entscheidung trifft. Also so die. Deshalb habe ich vorhin gesagt, die Strategiechefs. Das ist meistens so zweite oder dritte Ebene, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, die wirklich die Entscheidung treffen, die wirklich in ihrer täglichen Arbeit auch damit beschäftigt sind und die auch offen reden können, weil das eben jetzt nicht börsenrelevant ist oder zu irgendwelchen Ad-hoc-Mitteilungen führen muss.
Und dann habe ich verstanden, dass das irgendwie auch mit einer statistischen Methode verbunden ist, denn Sie sammeln diese Zukunftsströme und dann werten Sie aus und sehen so eine Akkumulation bestimmter Trends.
Genau. Wobei die Methode tatsächlich eine qualitative Methode ist, also keine quantitative, keine statistische Methode. Die Wahrscheinlichkeit, die dann am Ende herauskommt, die Wahrscheinlichkeit, die wir am Ende beschreiben, die kommt nicht aus einer Berechnung heraus, also aus einer mathematischen Berechnung heraus, sondern die kommt aus den Köpfen dieser Menschen, die wir befragen. Also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine bestimmte Branche so als, oder sagen wir mal, wir wollen über, weil jeder gerade über KI redet, wir wollen die Zukunft von KI analysieren. Und dann werden wir als erstes uns fragen, eine Analyse machen, wer sind eigentlich die 2025 wichtigsten, entscheidendsten Akteure in der Welt, die zur Zukunft der KI sozusagen beitragen. Und da kommt man natürlich auf die Energie, also der erste Lage ist Energie, wird es denn genug Energie geben, dann redet man eben mit den großen Playern im Energiebereich, dann kommt man auf die zweite Lage, auf die Infrastruktur, also die Rechenzentren und so weiter, Quantencomputer spielen da eine Rolle in ein paar Jahren, ja, welche Auswirkungen werden die haben, dann kommt man auf die Ebene der Chips, also die üblichen, die Nvidias und die Chinesen inzwischen auch, dann kommt man auf die Ebene der Large Language Models, also der Open AIs und wie sie alle heißen. Und dann ganz oben hat man die Ebene der Applications, also der Anwendungen sozusagen. Und auf jeder dieser Ebenen zieht man sich die wichtigsten, die trendtreibenden Akteure raus. Dann muss man bestimmen, okay, was sind denn eigentlich die Unternehmen, die da die wichtigste Rolle spielen? Innerhalb der Unternehmen, was sind die Strategiechefs und so weiter? Und dann hat man so 20, 25, mit denen man diese tiefen Interviews führt. Und diese tiefen Interviews führt man nicht nur einmal, nicht nur ein einziges Mal, sondern zweimal. Warum? Beim ersten Mal sammelt man die sozusagen die Prognosen. Da hat man noch keine Wahrscheinlichkeit. Hat man nur 20, 25 Prognosen nebeneinander liegen. Beim zweiten Mal konfrontiert man die gleichen Personen mit den Prognosen der anderen 19, sagen wir mal. Und fragt sie, was davon haltet ihr für wahrscheinlich, was dafür haltet ihr für weniger wahrscheinlich. Die dürfen dann auch ihre eigene Prognose nochmal verändern, nach dem Motto, wenn der das und das macht, dann mache ich doch das und das, ja. Und auf diese Weise hat man nach der zweiten Befragungsrunde eine Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, keine mathematisch gemessene Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt ganz schwierig auszudrücken in 83% oder so. Ja, das geht nicht. Das ist auch eher unredlich, finden das also wissenschaftliche Zukunftsforscher, wenn man so Zukunft in Prozenten ausdrückt, weil sie einfach nicht messbar ist. Aber es ist dennoch eine Wahrscheinlichkeit drin, und zwar die aus den Köpfen kommt, nicht aus meinem Kopf, das habe ich mir dann nicht ausgedacht oder meine Kollegen, sondern aus den Köpfen der Menschen, die wirklich mit ihren heutigen Entscheidungen mehr als alle anderen bestimmen, in welche Richtung diese Zukunft geht. Dichter kommt man, also wahrscheinlicher kommt man an Zukunft nicht heran, wissenschaftlich gesehen.
Das heißt, die Mitarbeiter in Ihrem Institut führen diese Interviews sozusagen und tragen, die müssen das ja auch technisch verstehen. Das heißt, da haben Sie wahrscheinlich auch verschiedene Disziplinen, die in der Lage sind, das zu verstehen, was da in Zukunft überhaupt entwickelt und angedacht wird.
Ja, tatsächlich. Also wir machen jede Woche etwa 10 bis 20 solcher Interviews. Das sind also im Jahr mal mindestens 500, und es gibt seit 24 Jahren also ziemlich viele Interviews, ja, die wir natürlich auch in unserer Datenbank haben. Wenn ich's richtig überschaue, die Welt der Zukunftsforschung, dann ist das die größte, also international gesehen die größte Zukunftsforschungsdatenbank, die es so gibt. Inzwischen haben wir selber eine KI da drauf, natürlich, damit man die gut auch gut bedienen kann und so weiter. Diese Interviews werden, diese zweistündigen Interviews werden geführt von meinen Kollegen und Kolleginnen. In aller Regel ist es so, dass die Kollegen da keine Verständnisprobleme haben. Warum? Einerseits, weil sie sich einarbeiten natürlich in die Branchen. Da gibt es natürlich schon so einige Spezialisten, sage ich mal. Aber das Wichtige an Zukunftsforschung ist, dass wir keine Fachspezialisten, also keine, ich hätte ja fast gesagt, Entschuldigung, Fachidioten sind sozusagen. Also wir sind nicht spezialisiert auf eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Branche, sondern das, was Zukunftsforschung wirklich einbringen muss, Und über das, was in den Branchen bekannt ist, einbringen muss, ist die Perspektive der anderen Branchen. Das heißt, wir müssen immer wissen, Mensch, es hat, also ich bleibe mal bei KI, ja, auf die Entwicklung von KI hat den wahrscheinlich den entscheidendsten Einfluss die Verfügbarkeit von Energie. Das ist jetzt, wenn man darüber nachdenkt, ist das logisch, natürlich. Aber nicht jeder, der irgendwie Prognosen über KI macht, denkt als erstes an Energie. Das heißt, unser Wissen sozusagen, was wir einbringen, sind die Kontakte zu den Strategiechefs in der Energiebranche. Und dann kommen die zu den Quantencomputerleuten und dann kommen die zu den Chipleuten und so weiter. Und auf diese Weise erstellen wir etwas, das nennen wir die Future Forces Map. Sorry für diesen wissenschaftlichen Begriff, aber die Future Forces Map, das beschreibt im Prinzip, was sind die Akteure, wer sind die Akteure, die von außen auf eine einzelne Branche die größten Triebkräfte auswirken, ja, oder einwirken auf die Branche. Das ist die Future Forces Map, und da gibt's eben eine Methodik, wie man die analysiert, wie man dazu kommt. Insofern kann man, einige von uns sind spezialisiert auf bestimmte Branchen, aber im Prinzip sind wir Generalisten, und das ist gut so, weil die Branchenexperten, die gibt's in der Branche zuhauf, aber diejenigen, die wirklich diese Future Forces Map im Kopf haben oder eine Methodik, wie man die erarbeitet, da gibt es ganz wenige.
Jetzt muss ich direkt für unsere Hörer fragen, gibt es denn Zugang zu dieser Future Forces Map? Gibt es dazu eine Studie, eine Publikation Ihres Instituts?
Also die Future Forces Map, das ist erstmal eine Methode. Also Sie müssen sich vorstellen, für jedes Unternehmen oder für jede Branche sieht die Future Forces Map anders aus. Ja, weil die Future Forces Map beschreibt die 2025 entscheidenden Akteure, die die entscheidenden Triebkräfte sozusagen bilden auf diese Branche. Also unterschiedlich. Es gibt Methode, es gibt auch Text zu dieser Methode natürlich, wie die angewendet wird. Aber Sie müssen das quasi für jede Branche, für jedes Unternehmen oder wer auch immer ein echtes wissenschaftliches Zukunftsbild haben will, müssen sie diese Future Forces Map individuell erstellen. Und dann werden diese Leute natürlich befragt und wie gesagt, ich habe schon gesagt, also da gibt es natürlich eine Datenbank, da gibt es auch für unsere Kunden gibt es da natürlich Zugang zu dieser Datenbank, wo man dann nicht jedes Interview selber führen muss, sondern die Interviews, also viele davon meistens schon von uns geführt sind, dann macht es ein bisschen einfacher, zu seinem eigenen Zukunftsbild zu kommen.
So, und im Arbeitsschritt haben wir sozusagen aus den Interviews und dieser Methodik einen Blick auf verschiedene Geschäftsmodelle geschaffen. Und jetzt kommt sozusagen der Use Case der Zukunftsforschung. Jetzt können Sie mit diesen Erkenntnissen Entwicklungspfade für Unternehmen entwickeln, die sich zukunftsfähig aufstellen wollen.
Genau, also das, was wir bisher beschrieben haben, ist, dass wir ein Zukunftsbild einer Branche haben. Also wie sieht eine bestimmte Branche in, sagen wir mal, 5 Jahren aus? Ja, welche Technologien werden da benutzt? Wie haben sich die Wertschöpfungsketten verändert? Wie haben sich die Geschäftsmodelle, die Produkte, die Kundensegmente verändert? Das kann man alles sehr, sehr gut beschreiben. Also wie sieht die Branche in 5 Jahren aus? Und jetzt gibt es 2 Anwendungsfälle, die wir in unserem Institut machen. Der erste Anwendungsfall ist, jetzt kann man aus diesem Zukunftsbild der eigenen Branche heraus sich selbst als Unternehmen eine Zukunftsstrategie entwickeln. Ja, man kann also sagen, okay, wenn in 5 Jahren meine Branche so und so und so aussieht, wie muss ich dann als Unternehmen aussehen? Welche Kundensegmente bediene ich? Welche Rolle in der Wertschöpfungskette? Welche Technologien und so weiter und so fort? Also wie sieht meine Idealpositionierung in 5 Jahren aus? Und dann, wenn ich das weiß, ist natürlich die Frage, wie komme ich von heute dahin? Und dafür gibt es wiederum Methodik, die aus meiner Sicht viel zu wenige Unternehmen tatsächlich, zumindest mal im europäischen Raum, kennen, die sogenannte Backcasting-Methode, weil, vielleicht kann ich das kurz erklären.
Ja.
Also Zukunftsstrategien machen ja viele. Das ist ja jetzt nichts Verrücktes. Das machen ja zumindest mal die großen Unternehmen, die planvoll und nicht zufällig irgendwie da, sich entwickeln wollen, sondern sozusagen ihre Wachstum da vom Zufall befreien wollen, die machen sich ja Zukunftsstrategie. Aber jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, so eine Zukunftsstrategie zu machen. Die erste Möglichkeit ist, ich mache eine Analyse der Gegenwart. Ich frage mich also, wie sieht heute mein Unternehmen aus? Wie sieht heute die Branche aus? Wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Benchmarking, SWOT-Analyse, dieses ganze Zeug, was man da so kennt. Und wenn man das macht, wenn man also als im ersten Schritt seine heutigen Stärken und Schwächen analysiert, was ist dann automatisch der 2. Schritt, den man macht? Man arbeitet ein bisschen an seinen heutigen Stärken und Schwächen. Man optimiert so ein bisschen seine heutigen Stärken und Schwächen. Das ist das, was die meisten machen. Damit kommt man aber nicht auf eine, wie soll ich sagen, damit kommt man nicht auf disruptive Technologien, damit hält man in aller Regel heute inzwischen nicht mehr von der Geschwindigkeit her, nicht mehr Schritt mit dem, was da aus dem Silicon Valley kommt, was die Chinesen machen und so weiter. Deshalb nutzen wir Zukunftsforscher von Anfang an, also wir haben nie das mit dieser SWOT-Analyse gemacht, wir nutzen von Anfang an eine andere Methode, das heißt die Backcasting-Methode. Geht im Wesentlichen so, man hat als erstes das Zukunftsbild der Branche, dann hat man das Zukunftsbild des eigenen Unternehmens, die Idealpositionierung in 5 Jahren und dann fragt man sich nicht, was mache ich jetzt im nächsten halben Jahr und dann und so weiter, sondern man fragt sich als erstes, was war der letzte Schritt, den ich gemacht haben werde, bevor ich in 5 Jahren bei diesem Zukunftsbild angekommen bin. Also was habe ich im Jahr 4,5 bis 5 gemacht und dann im Jahr 4 bis 4,5 und dann und so weiter und so. Also man rechnet zurück, Backcasting. Habe ich mir nicht ausgedacht, kann man studieren an Universitäten rund um den Globus sozusagen, ja. Aber wir Deutschen sind halt sehr, sehr festgenagelt bisher auf diese andere Methode, auf diese Gegenwarts- und SWOT-Analyse und Stärke, Schwäche und dann ein bisschen optimieren. Ich empfehle sehr wir machen ausschließlich diese Backcasting-Methode und die Strategien, die daraus entstehen, sind auch deutlich zukunftssicherer. Also die beziehen neue Technologien mit ein, neue Geschäftsmodelle, Veränderungen in den Kunden. Kundensegmenten und so weiter. Das ist das eine, was man mit diesen Zukunftsbildern machen kann, also sich eine 5-Jahres-Strategie als Unternehmen erarbeiten. Das machen wir auch für die Unternehmen. Dann sind wir sozusagen Zukunftsstrategie-Consultants, ja, hochspezialisiert auf das Thema Zukunft. Und auf der anderen Seite investieren wir auf Basis dieser Zukunftsbilder. Wir haben selbst im Institut 3 Investmentfonds, die wir selber managen, die sich hochspezialisiert haben auf Deep Tech, also Technologie-Investments weltweit. Und wo wir natürlich unseren Kunden die Möglichkeit geben, da eben in diese Fonds hinein zu investieren, und wir investieren dann in die von uns analysierten Zukunftstechnologien. Wir finden in unseren Studien, findet man meist schon die Teams, Technologieteams an Universitäten rund um die Welt heraus, die führend sind in diesen Technologien. Und wir haben dann einen gewissen Informationsvorteil, weil wir die eben schon kennen, solange die noch an der Uni sind. Und wenn die dann 2 Jahre später sich ausgründen und ein Startup gründen, dann können wir als Erstinvestoren dabei sein. Das ist so unser Sweet Spot, der hat sehr oft inzwischen sehr gut funktioniert.
Aber wo rein investieren Sie dann letzten Endes also Sie investieren nicht in Ihre Kundenunternehmen, sondern in Unternehmen, die Sie identifizieren als Zukunftstreiber. Sind die börsennotiert? Sind die nicht listet?
Ja, ich mache es einem ganz konkreten Beispiel, dann kann man es am besten verstehen. Ich habe vorhin ganz kurz darüber geredet, dass Quantencomputer eine große Rolle spielen in der Zukunft, weil sie nicht nur in der IT-Welt sozusagen Auswirkungen haben, sondern Auswirkungen haben werden so als Basistechnologie, Grundlagentechnologie für nahezu alle Branchen. Wir haben im Jahr 2016 zum ersten Mal eine Studie gemacht, eine große Studie zum Thema, welche Auswirkungen werden Quantencomputer in den verschiedenen Branchen haben. Haben damals Interviews gemacht mit unserer Future Forces Map, also den Akteuren da drin, mit den Microsofts, mit den Googles, mit den D-Waves, mit den IBMs und so weiter. Und dann hatten wir eine tolle Studie, die gesagt hat, bis zum Jahr 2028 bis 30 ungefähr werden Quantencomputer nutzbar sein, vom Preis her runtergekommen sein und so weiter. Also wichtige Sache. Okay. Und in dieser Studie gab es ein Kapitel, da wurde beschrieben, ein Technologieteam aus der University of Sussex, also England, Süden Englands in Brighton, University of Sussex. Warum? Weil die haben eine Quantencomputertechnologie gehabt, die anders ist als die bei IBM und Google, über die alle Welt geschrieben hat. Bei den IBMs und Googles, da musst du den Quantencomputer quasi einfrieren. Also der muss runtergekühlt werden auf 0,014 Kelvin, fast der Kältepunkt, damit das überhaupt funktioniert. Und diese Forscher aus Sussex, ein Wissenschaftlerteam, waren weder ein Unternehmen noch ein Startup, gar nichts. Einfach ein Wissenschaftlerteam aus der Uni. Die haben damals gesagt, wir haben hier eine Technologie und wir haben auch Patente drauf, wo wir das in Raumtemperatur machen können. Und das fand ich jetzt interessant, weil wenn das Ergebnis dasselbe ist, aber die einen müssen runterkühlen und die anderen machen sie in Raumtemperatur, dann haben die mit der Raumtemperatur entschiedene Wirtschaftlichkeitsvorteile, logischerweise. Deshalb habe ich den Kontakt gehalten zu diesem Team. Und 3 Jahre später, 2019, waren die soweit und haben aus der Universität ein Startup ausgegründet. Und kannten sich noch nicht sehr gut aus in der Investorenwelt und so weiter, aber wir kannten uns schon, wir hatten schon kleine Projekte miteinander gemacht, Konferenzen und so weiter. Und deshalb hatte ich die Chance, mit unseren Fonds natürlich Erstinvestor zu sein in dieses Startup, noch zu einer sehr, sehr kleinen Bewertung, also ganz am Anfang. Inzwischen haben die sich also da war von Börse ist noch lange nicht die Rede, ja. Ja? Da sind wir bei der Startup-Gründung. Inzwischen sind 5 Jahre vergangen, 6 Jahre inzwischen vergangen. Jetzt machen die gerade wieder eine Finanzierungsrunde. Und diese Finanzierungsrunde ist zu einer Bewertung, die 100 Mal höher ist als damals vor 5 Jahren. Ja? Also 100-fach. Ja? Das ist das, was bei diesen Deep Tech, bei diesen wirklichen Grundlagentechnologien passieren kann, wenn, keine Garantie natürlich, wir reden über die Startup-Welt, ja, aber passieren kann in der ersten und in der zweiten Phase eines Startup-Gründung, also Pre-Seed zu Seed und Seed zu A-Runde sozusagen, ja. Kann passieren, dass man jeweils eine Verzehnfachung hat und wenn man es richtig macht, dann ja, kommt da was raus. Das heißt also auf Ihre Frage hin, die sind noch lange nicht an der Börse. Das wird wahrscheinlich auch noch 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre dauern, bis die an die Börse gehen, je nachdem, wie schnell diese Technologiewelt da sich entwickelt. Aber die Bewertungen sozusagen sind in den frühen Phasen von Technologieunternehmen viel, viel höher als oder die Bewertungsanstiege, ja, viel, viel höher, als ich es dann hinten an der Börse habe. Geht aber, muss man dazu sagen, geht natürlich nicht bei jeder Technologie, geht nur bei diesen Grundlagentechnologien. Also ich sag mal sowas, was wir in unseren Fonds haben. Wir haben Kernfusion da drin, also so lasergestützte, ja, Laser schießen Atome aufeinander, die verschmelzen und es entsteht Energie. Wir haben, ja klar, diese Quantencomputer, wir haben Cryopreservation, also das Einfrieren von Organen, von menschlichen Organen wieder auftauen und dann funktionieren die weiter. Wir haben Genetik, nicht die Frankenstein-Genetik, sondern die weiße, die gute Genetik sozusagen ganz viel. Wir haben natürlich ganz viel KI und so weiter. Das sind so die Technologien, gibt noch 2, 3 mehr. Das sind aber im Wesentlichen so die Technologien, wo wir vor ein paar Jahren analysiert haben, Mensch, das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren in die Welt kommen. Und wenn wir ganz am Anfang dabei sind, dann haben wir für unsere Investoren die höchsten Gewinne dabei.
Spannend. Und das ist ja auch das Schwerpunktthema der zweiten Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Aber was es bringt, sozusagen die Idee eines Geschäftsmodells zu haben, aber auch den Zugang, aber auch das Vertrauen, denn ich meine, die werden ja nicht jedem einen Anteil anbieten, sondern die haben das gemacht, weil sie kennen und weil sie das schätzen. Das ist ja dann schon eine Nische, die richtig spannend wird.
Ja, genau so ist es. Also das ist einerseits, also mein Bestreben, Schanze, ich bin eigentlich Wissenschaftler, ja? Also was heißt eigentlich? Ich bin Wissenschaftler. Inzwischen zum Unternehmer geworden. Inzwischen würde ich sagen, sagen wir mal, 95% meines Tagesablaufs ist Unternehmertum und nur 5% die Wissenschaft. Dafür habe ich dann meine Kollegen, die eben die Wissenschaft machen. Aber im Grunde meines Herzens bin ich Wissenschaftler. Mhm. Und was ich mir als ich das gestartet habe, dieses Zukunftsforschungsinstitut vor 24 Jahren, was schon immer mein Credo war, ich wollte diese Methodik von wissenschaftlicher Zukunftsforschung, die ich persönlich für eine sehr, sehr wertvolle Methodik halte, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die man eben an Universitäten studieren kann, aber auf die ich gestoßen bin und die ich für so wertvoll halte, dass sie möglichst breit, dass mein Ziel ist, sie möglichst breit in die Welt zu bringen. Ich sage mal so, die Konzerne, also die großen Unternehmen dieser Welt, ja, die eigene die große Strategieabteilung haben, die vielleicht sogar eigene Zukunftsforschungsabteilung haben, die wenden diese Methode sowieso an. Die wenden die ganze Zeit schon an. Dadurch wachsen die in der Regel ein bisschen, also auch nicht jeder Konzern natürlich, aber schon in der Regel ganz gut und ganz planvoll. Aber was wir gemacht haben, meine Kollegen und ich, in den letzten Jahren ist, dass wir versucht haben, diese Methodik so herunterzubrechen, dass sie anwendbar ist. Auf der einen Seite natürlich für deutsche, europäische, mittelständische Unternehmen, ja, und eben auf der anderen Seite für unsere Fondswelt. Und das hat gewisse Voraussetzungen. Das hat die Voraussetzung, dass du wissenschaftlich saubere Arbeit machst in deinen Studien. Das hat die Voraussetzung, dass die Interviews, die du da machst in diesen Studien, dass das nicht nur Interviews sind und du dann die Leute vergisst, sondern dann musst du auch Netzwerkpflege betreiben, natürlich, ja. Diese Quantencomputer, also Quantenphysiker da aus der University of Sussex, dann musst du die mal einladen auf deine Kongresse, dann fliegst du mal hin und so weiter und so fort. Und dann sagst du, Mensch, wenn ihr mal, also bringst du die auf die Idee, wenn ihr mal ein Startup gründet, dann ruft doch bei mir an. Ich kenne auch ein paar andere Investoren, ich bringe vielleicht noch 2, 3 mit. Wir können auch mal schauen, ob wir euch versuchen können, in den Förderprogrammen hier in Deutschland, gibt es ja so Quantencomputer-Förderprogramme, zu platzieren, was dann auch sehr gut gelungen ist. Also da musst du denen halt einen Mehrwert bieten über die Zukunftsforschung hinaus. Aber die Zukunftsforschung ist wirklich die Basis, ja. Und dann kommt eben so Netzwerk und Unternehmertum und dann eben auch dass man eben Fonds hat, die ein ordentliches Volumen haben, dass das sich dann eben auch lohnt.
Verstehe. Wie gesagt, das beleuchtet man noch später. Wenn Sie diese Zukunftsforschung schon so lange machen, dann haben Sie wahrscheinlich mal Felder gehabt, in denen Sie Gold richtig gelegen haben und vielen anderen voraus waren. Vielleicht gab es aber auch Felder, die durch Ihre Methodik völlig falsch prognostiziert worden sind. Können Sie da gute wie schlechte Beispiele nennen?
Also interessanterweise kann ich machen, ja. Also sagen wir mal so, Quantencomputer habe ich jetzt schon gesagt, ich gehe mal auf das Thema KI. Wir haben, das ist ein gutes Beispiel, ja, wir haben im Jahr 2018, muss das gewesen sein, 2018 eine Studie gemacht. Da ging es eigentlich gar nicht um KI, sondern da ging es um die Frage, da hat uns ein Unternehmen gefragt, die sind so im Callcenter-Bereich, also so Kundendialog, wie sieht 2025 der Kundendialog aus? Also wie werden Unternehmen mit ihren Kunden reden? Und damals 2018 haben meine Kollegen in diese Studie hineingeschrieben, nachdem sie all diese Interviews gemacht haben, reingeschrieben, dass es 2025 einen Wechsel geben wird von sogenannten KI-Tools auf AI-Agents, auf Teams von AI-Agents. Wir haben das damals die Bot-Economy genannt in dieser Studie. Was ist dieses Jahr, also 2025, passiert? Wer sich ein bisschen mit KI auskennt, exakt der Wechsel von KI-Tools auf AI-Agents. Das haben meine Kollegen 2018 schon in diese Studie geschrieben. Nicht, weil wir Wahrsager sind, sondern weil die Menschen, die daran gearbeitet haben, es schon gab. Man musste sie nur finden, mit den richtigen reden und dann hat man das da reingeschrieben. Also jeder, der heute sagt, KI entwickelt sich irgendwie viel schneller und ganz plötzlich und das stimmt alles nicht. Ne? Das war alles wirklich sogar aufs Jahr bestimmt prognostizierbar. Das ist also beispielsweise ein sehr gutes Beispiel. Dann gibt es aber auch jetzt ein Beispiel, was nicht eingetreten ist. Und ich erzähle auch, warum es nicht eingetreten ist. Ich habe in meinem Buch über das Jahr, Moment, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich das geschrieben? Ich habe das wahrscheinlich vor 12 Jahren, also 2013, wahrscheinlich habe ich das geschrieben, ein Buch über das Jahr 2025. Kann man nachlesen, gibt es im Buchhandel. Und dort ist ein Trend, der sich immer wieder weit durchzieht durch dieses Buch, ist, dass das Internet zu einer 3D-Welt geworden ist. Mhm. Also, dass man im Internet jetzt nicht so diese zweidimensionalen Webseiten hat, sondern quasi Räume, wo man durchlaufen kann und so weiter. Und der Grund, warum wir das damals prognostiziert haben, ist, weil uns damals die Hersteller von Displays, also so Fernsehbildschirme und Handy und Computer und so weiter, die haben uns gesagt, der nächste große technologische Trend ist 3D ohne Brille. Also ohne diese Shutterbrille, die man im Kino aufsetzt. Ja. Und die haben uns das gezeigt und das sah wunderbar aus und ja, alles schön, nur noch teuer. Und die haben dann gesagt, naja, das nächste, was wir machen das billiger. Massenmarkt und so. Und mit dieser Information sind wir Zukunftsforscher dann zu den Content-Herstellern gegangen, also den Filmemachern und den Websites-Herstellern und so weiter, und haben gefragt, ja, wenn jetzt die Displays 3D werden, was macht ihr dann? Und dann haben die gesagt, naja, dann machen wir 3D-Filme und 3D-Internet und 3D, und irgendwelche Avatare laufen dann da durch und so weiter. Das haben wir in unsere Studien geschrieben. Was ist wirklich passiert? Also offensichtlich haben wir dieses 3D-Internet heute noch nicht. Ja? Warum nicht? Was ist wirklich passiert? Die Hersteller dieser Displays, die haben ihre Strategie verändert, ihre Strategie angepasst. Die haben gesagt, ja, das ist zwar technologisch möglich, 3D ohne Brille, aber wir brauchen das noch gar nicht. Das ist uns zu teuer, das jetzt irgendwie in den Massenmarkt zu bringen. Es reicht uns, wenn wir die Fernsehdisplays erstmal breit machen, so Flat Screen. Ja, man erinnert sich. Und dann haben wir einen neuen Abverkaufscycle kreiert. Okay, und als der wieder runtergegangen ist, haben sie gesagt, jetzt schließ mal das Internet an. 20 Jahre nachdem das Internet erfunden wurde, wurde es dann eben auch an den Fernseher angeschlossen, als sogenannte Smart-TVs. Und dann gab es wieder einen Abverkaufszyklus. Das heißt, einer dieser Akteure in dieser Akteurskette hat seine eigene Prognose verändert.
Also er ist quasi falsch abgebogen.
Genau, naja, ja. also aus ihrer Sicht richtig, wie auch ja. immer man das, also falsch, ja. oder, aber jedenfalls anders abgebogen, als sie es uns vorher gesagt hatten. Ja? Und dadurch stimmt die Prognose nicht. Also wenn man so, das muss man wissen, wenn man mit Zukunftsforschung, mit wissenschaftlicher Zukunftsforschung arbeitet, wenn einer der grundlegenden Akteure, die man befragt hat, seine Strategie irgendwie grundlegend verändert, dann muss man das Ganze nochmal machen, weil dann hat man sozusagen falsche Ergebnisse. Ja? Ja. Deshalb ist Zukunftsforschung auch nicht so eine Einmalgeschichte. Ich mache heute mal eine Studie und dann warte ich 10 Jahre und gucke, ob ich recht hatte, sondern Zukunftsforschung, wenn man sie als Unternehmen oder auch als Investor, wenn man sie richtig betreibt, ist ein permanenter Prozess. Ja, man muss das immer wieder überprüfen. So machen das auch unsere Kunden sind dann in solchen Programmen drin, wo wir sie über das ganze Jahr begleiten jedes Jahr begleiten und sie immer darauf hinweisen: Achtung, da ist jetzt eine Änderung und da musst du mal gucken und da musst du mal anpassen. Das ist, wenn man Zukunftsforschung richtig benutzt, macht man es so.
Also, um das nochmal vielleicht auch zu erklären, die Finanzierung, ihres Institut finanzieren ihre Kunden. Das sind Unternehmen, die sich beraten lassen. Und daneben gibt es eben die Investment, den Investmentbereich, der dann reguliert ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Das ist sozusagen das Bild ihres Instituts. Wenn wir mal die Rahmenbedingungen für Zukunftsforschung beleuchten wollen, dann komme ich jetzt sozusagen aus meiner Finanzwelt und sehe da auch säkulare Trends. Die sind aber eher geldpolitischer, geopolitischer oder klimatechnischer Natur und schreien aber auch alle nach Beantwortung und nach Lösungen. Und wir können mal abgleichen, wenn Sie mögen, wie weit diese Kräfte, die ich hier aus der Finanzwelt mitbringe, auf Ihre Zukunftsforschung wirken oder ob Sie vielleicht überhaupt gar keinen Bezug zu Ihren Themen haben. Ich würde mal anfangen mit dem Aufstieg des globalen Südens, also mit der Tatsache, dass beispielsweise China deutlich mehr Entwickler, Forscher, Ingenieure hervorbringt als der Rest der westlichen Welt. Und dass wir in der westlichen Welt vielleicht lange versucht haben, gerade durch eine Exportpolitik der USA, den Aufstieg der Chinesen technologisch ein bisschen einzubremsen und die Chinesen damit aber wahrscheinlich eher selbstständiger gemacht haben und ihre Autarkie sie jetzt sozusagen in eine Forschungswelt, die unabhängig von westlicher Technologie ist, bringt. Kann man sehen, dass sozusagen die Beforschung, wir sind bei Quantum Computing und bei diesen ganzen technologischen Voraussetzungen, wie Datenzentren funktionieren, dass es da sozusagen ein technologisches Auseinanderdriften der westlichen und der Welt des globalen Südens gibt?
Ja. Kann man ganz klar sehen. Und also erstmal die Frage, wie das in unsere Zukunftsforschung reinspielt, das spielt ganz klar rein. Wir machen unsere Interviews. Also die Frage ist ja, wer sind die Personen, das habe ich vorhin erklärt, ja, wer sind die Personen, die man interviewt? Von wem kriegt man, wer sind die entscheidenden Personen, die da die Weltlage sozusagen vorantreiben? Die sind in aller Regel nicht in Deutschland und nicht in Europa, wenn wir solche, wenn wir solche Untersuchungen machen. Die sind etwa 50-50 verteilt im Augenblick, tatsächlich so Silicon Valley und auf der anderen Seite eben in der chinesischen Technologiewelt. Und genau das, was Sie sagen, exakt das kann man beobachten. Das stimmt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe vor ein paar Monaten, 4 Monaten, habe ich mal eine Woche wieder mal in China verbracht, unter anderem einen der Vorstände von Huawei getroffen, den Vincent Peng heißt der, das ist der Vorstand für die Global Supply Chain, und dessen Aufgabe war in den letzten 2 Jahren, nachdem Huawei eben jetzt beispielsweise das Android-Betriebssystem nicht mehr benutzen durfte, also diese Blockade sozusagen von westlicher Seite war, war sein Job, eine Lieferkette, die vorher 85 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus dem Westen sozusagen war, zu Huawei hinein, diese 85 Milliarden nachzubauen in Asien. Und was der gemacht hat, der sagt, ich habe 2 Jahre dafür gebraucht, aber wir haben es geschafft. Ja. Ja, wir haben erstens ein Betriebssystem geschaffen für unsere Handys, Harmony heißt das Ding. Dann haben wir festgestellt, dieses Betriebssystem kann nicht nur Handys steuern, das kann auch Autos steuern. Jetzt bauen die auch Autos. Dann haben sie festgestellt, sie kriegen die Probleme mit den Nvidia-Chips. Dann bauen sie halt selber Chipfabriken. Also der Grund, warum die Chinesen jetzt im Augenblick keine Nvidia-Chips mehr kaufen, ist bei Vincent Peng, weil das hat er in den letzten 2 Jahren gemacht. Und wenn man mit solchen Leuten halt diese Interviews führt, ja, dann kriegt man einen viel genaueren Blick auf das, was die Welt wirklich in, also wie sie in 5 Jahren sein wird, vielleicht in 10 Jahren sein wird, als wenn man jetzt, wie soll ich sagen, mit deutschen Experten, also ich will jetzt überhaupt nichts gegen deutsche Experten sagen, ja, aber man muss halt mit den Leuten reden, die mit ihren persönlichen Entscheidungen wirklich die Geschicke der Zukunft bestimmen und nicht mit denen, die an irgendwelchen deutschen Universitäten sitzen und irgendwie ein paar Bücher darüber gelesen haben. Ja. Das, also man kriegt viel, viel präzisere Antworten von denen. Insofern, erstens das, also ein Riesenthema, Riesentrend. Ja, die, Sie haben das genannt, die Entwicklung des globalen Südens. Ob man jetzt China noch zum globalen Süden zählen will, das ist eine andere Frage, aber tatsächlich ein Riesenthema und spielt in unserer Zukunftsforschung eine Riesenrolle. Man muss halt, wir Zukunftsforscher müssen dann, aber das gibt uns unsere Methode ohnehin vor, wir müssen dann mit den Menschen reden. Wir reden dann eben nicht in Europa mit jemandem, sondern da in Shanghai, Peking oder Shenzhen.
Und die Konsequenz aus dem, was Sie beschreiben, wäre tatsächlich, dass sich sozusagen auch die Industriestandards ein bisschen voneinander abspalten. Das ist das, was wir sozusagen aus der Finanzwelt genau versuchen zu verstehen und zu beobachten. Dort, wo die Absatzmärkte für China entstehen, Südostasien natürlich, aber auch Afrika, wo die chinesischen Unternehmen vielleicht einen gewissen Vorsprung haben, darin ihre Smartphones, ihre Systeme, ihre Software zu etablieren. Und der afrikanische Markt ist ja nicht abgeschlossen, da steht westlichen Unternehmen ja auch zur Verfügung, wird man wahrscheinlich relativ schnell sehen, welcher Standard sich durchsetzt. Und da wird sich wahrscheinlich auch zeigen, dass da wirklich vielleicht 2 unterschiedliche Mobilfunkstandards aufeinandertreffen, wenn Sie mal das Huawei-System und westliche Systeme nehmen oder andere Dinge, die da irgendwie nicht ganz kompatibel sind, was ja bedeuten könnte, dass sich die westliche Welt und der globale Süden technologisch so ein bisschen auseinanderentwickeln, da ja die großen Tech-Unternehmen im globalen Westen ja auch keinen richtigen Zugang zum globalen Süden haben oder nur eingeschränkt zum globalen Süden haben. Ist das aus Ihrer Sicht vorstellbar?
Ja, das ist vorstellbar. Also ich sag mal so, wenn es eine sehr klare Trennung zwischen West und Ost sozusagen in der Welt geben wird oder würde in der Zukunft. Ich bleibe mal im Konjunktiv. Ja, dann spielt diese Trennung der, also die technologische Trennung der Infrastrukturen, der grundlegenden Infrastrukturen, keine so große Rolle, weil dann sind die Amerikaner in ihrer westlichen Einflusssphäre die Marktprägenden sozusagen und die Chinesen in der östlichen Einflusssphäre, und dann hat man eine klare Trennung und die beiden kommen sich nicht ins Gehege. Aber Sie haben völlig recht, mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es etwas dazwischen, ja. Ob das Afrika ist, wohin die Indien beispielsweise gehört, ob dahin oder so eine dritten Part aufmacht, das wissen wir noch nicht hundertprozentig, ehrlich gesagt. Aber genau dieser Zwischenraum, das ist eigentlich das Spannende. Das ist wirklich das Spannende für Prognosen in, also auch wirtschaftlich, Technologie, Infrastrukturprognosen, weil dort eben die Entscheidung noch nicht getroffen ist und wahrscheinlich so ein Mix entsteht, ja. Ich weiß nicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die vergangenen Zeiten des Kalten Krieges. Da gab es auch nicht nur Ost und West, sondern da gab es die sogenannten nicht paktgebundenen, ja, oder wie auch immer man sie genannt hat, ja. Und das ist eigentlich der interessante Bereich. Vorausgesetzt, dass dieser Bereich sich wirklich wirtschaftlich entwickelt. Wenn der sich wirtschaftlich nicht entwickelt, wenn er irgendwie stagniert, zurückbleibt sozusagen, dann ist es halt nicht ganz so interessant aus Investorenperspektive. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickelt er sich. Insofern, ja, Sie haben recht, es wird ein, also aus heutiger Sicht, ohne dass ich jetzt Wahrheiten zu verkünden habe, ja, weil wir immer nur über Wahrscheinlichkeiten reden. Aber aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die in den nächsten Jahren in dieser geopolitischen Spaltung der Welt ein Ost, ein West und ein mittlerer Bereich entsteht. Und leider, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben die Chinesen das viel eher offensichtlich erkannt als die Europäer, dass man diesen mittleren Bereich mit gezielter Industriepolitik, mit gezielter Exportpolitik, mit gezielter Infrastrukturpolitik so ein Stückchen auf seine Seite ziehen kann.
Und wir haben sie ein bisschen auch dazu gezwungen, das zu tun durch diese Correct. Sanktionspolitik. Sie haben die geopolitische Spaltung schon angesprochen. Das ist sozusagen eine Ableitung daraus, dass rein militärisch neben den USA andere Mächte aufsteigen, Ansprüche haben. Wir sehen das mitten in Europa, wir sehen es im Nahen Osten, wir sehen es vor der Küste Taiwans. Also das Thema Rüstung oder das Thema geopolitisches Kräftemessen und Machteinfluss bleibt leider präsent. Das heißt, Rüstung wird auch ein Thema, das, wie wir es im Ukraine-Krieg gesehen haben, sehr stark von Zukunftsforschung geprägt wird und von veränderter Kriegsführung. Natürlich ein Thema, das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr ambivalent gesehen werden kann, aber trotzdem ist es ja Realität. Wie findet das denn bei Ihnen im Institut Berücksichtigung? Und kann man das, wenn man sich über die Kriegsführung der Zukunft unterhalten möchte, überhaupt so einfach tun? Ist das ein leicht zugängliches Feld für Sie?
Also erstens, interessanterweise kommt die Zukunftsforschung, diese wissenschaftliche Methode, tatsächlich, also jetzt nicht direkt aus dem Militär, das wäre zu weit gesagt, aber sie kommt aus der Auseinandersetzung im Kalten Krieg zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, wo genau diese Methodik zur Vorhersage entwickelt wurde. Das heißt, einige der Hauptanwendungsgebiete waren im Ursprung tatsächlich so geopolitischen Ursprungs. Insofern ist der Zugang oder die Verbindung sehr, sehr einfach. Wir haben jetzt tatsächlich in den letzten 30, 40 Jahren oder vielleicht sogar 50 Jahren, wo eben die geopolitischen Spannungen eher abgenommen haben, also sagen wir mal in den letzten 25 Jahren, ja, oder 30 Jahren, wurde diese militärische Komponente eher durch eine Komponente ersetzt. Ja, da war eben das Streben der großen, der mächtigen Player in der Welt eher nach wirtschaftlicher Stärke. Und jetzt, wo die großen Player in der Welt feststellen, dass die also auf der amerikanischen Seite feststellen, dass diese Logik nach der wirtschaftlichen Stärke möglicherweise dazu führt, dass die Chinesen irgendwie viel stärker sind, da kommt jetzt wieder die militärische Komponente rein. Also, was ich damit sagen will, das entzieht sich, der militärische Bereich entzieht sich der Zukunftsforschung tatsächlich überhaupt nicht. Wir haben das die letzten, also seit 24 Jahren gibt es mein Institut, wir haben das noch nie wirkliche militärische Studien gemacht, weil es eben in den letzten 24 Jahren jetzt nicht wichtig war, nicht angesagt war. Aber ja, Zukunftsforschung wird auch von Ländern, von Staaten gemacht. Mhm. Wir selbst als Institut arbeiten jetzt eher für die Wirtschaft, also wir arbeiten jetzt nicht für irgendwie die Militärs oder Armeen, wenngleich in unserem Investmentbereich natürlich auch Studien über New Defense und welche Technologien und so weiter eine ganz hohe Wichtigkeit haben, die wir auch machen. Aber klar, also Zukunftsforschung oder die Methodik von Zukunftsforschung liefert dafür Antworten. Die einzige Frage ist, will man es sozusagen machen oder sagt man aus ethischen, moralischen, was auch immer Gesichtspunkten irgendwie, nein, mein Ding ist die Wirtschaft. Ja. Das muss man dann selber entscheiden. Aber beispielsweise das Größte, ich habe ja gesagt, wir sind das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa, was stimmt. Das Größte der Welt sitzt in Singapur und ist eine Abteilung, wenn man so will, der Regierung in Singapur. Ja, und da geht es natürlich dann nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern da geht es auch um ganz andere Fragen.
Ja. Eine dritte Kraft, die sozusagen aus dem säkularen Bereich kommt, ist der demografische Umbruch oder sind die Brüche, die wir vor allen Dingen in Europa durch die Überalterung der Bevölkerung sehen, aber auch in China. Und das ruft ja Erfordernisse hervor, an Unternehmen, an die Mikroökonomie darauf zu reagieren und Lösungen anzubieten. Gibt es in Ihrem Bereich Felder, die ganz klar darauf reflektieren, dass es bestimmte Arbeitskräfte nicht mehr geben wird, auch nicht mehr geben muss, aber dass beispielsweise Pflegekräfte oder dass auch das Thema Longevity, das heißt, dass die Alten immer länger leben. Ich sage das jetzt mal so ganz einfach. Wir werden noch das Thema in der zweiten Folge stärker beleuchten, dass dieses Thema erfordert, dass Geschäftsmodelle sich genau daran orientieren, daran ausrichten und umstellen?
Ja, also das Thema Demografie muss man aus Zukunftsforschersicht auf so eine Zeitachse setzen, ja, weil wir haben tatsächlich in vielen Staaten in dieser Welt, nicht in allen, aber in vielen Staaten und bei uns in Mitteleuropa sehr prägend im Augenblick, ja genau dieses Phänomen einer Wirtschaft, die quasi im Vollbeschäftigungsmodus arbeitet, also eigentlich zu viele Jobs für zu wenige Menschen sozusagen, ja. Das ist der augenblickliche Zustand. Die Gründe dafür kennen wir alle, die Babyboomer-Generation, und danach der Geburtenknick, und wenn die Babyboomer jetzt alle in Rente gehen und dann die wenigen in den Arbeitsmarkt nachkommen, dann ist das eben, wie es ist, reine Angebotsnachfrage-Ergebnisse sozusagen. Interessanterweise wird das nach unseren Studien tatsächlich noch die nächsten 5 bis 10 Jahre anhalten. Also selbst wenn jetzt in der Zeitung steht, so und so viele Leute werden entlassen, also selbst in Deutschland und so weiter, rechnen wir tatsächlich in unseren Studien nicht mit einer, jetzt in den nächsten 10 Jahren zumindest, nicht mit einer erhöhten, also wieder Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit oder so etwas. Womit wir aber rechnen, ist, dass etwa im Jahr 2035, vielleicht sogar schon 2 Jahre eher, das muss man mal sehen, die alles, was mit KI und Robotik und so weiter zu tun hat, so weit gekommen ist, dass wirklich sehr viele Jobs, menschliche Jobs, ersetzt werden. Also auch heute werden schon welche ersetzt, aber die heute ersetzt werden, da gibt es dann andere Jobs, die Leute müssen sich umqualifizieren und dann die Leute machen können. Aber dann kommen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Situation hinein, in der das Volumen an verfügbarer Lohnarbeit, sage ich mal, ja, nicht mehr ausreicht, um jedem Menschen 8 Stunden am Tag Lohnarbeit zu geben. 2035. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und dann ist die, also gesellschaftlich ist die Frage, was machen wir dann, ja? Machen wir dann wieder, also einige dürfen 8 Stunden arbeiten, die anderen haben nichts, dann haben wir wieder Massenarbeitslosigkeit, wie wir es in den 80er, 90er Jahren schon hatten. Kommen wir mit einem, gesellschaftlich gesehen, mit einem Modell um die Ecke, wo wir sagen, Mensch, lass uns doch so machen, dass jeder Mensch nur noch, keine Ahnung, 4 Stunden am Tag oder 2 Tage die Woche oder wie auch immer. Also die Arbeitszeit generell reduziert. Und dann entstehen gesellschaftlich gesehen 2 interessante Fragen, die für uns Zukunftsforscher die interessantesten sind. Erstens, jemand, der nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit hat, wie verdient der sein Geld? Also wie, ja, zum Leben? Dafür gibt es relativ einfache Antworten, also die sind noch nicht umgesetzt, aber von der Theorie her sind sie relativ einfach. Das hat alles was mit dem Wort UBI zu tun, Universal Basic Income. Also all die Chefs, all die CEOs der großen Technologiefirmen, besonders im Silicon Valley, die antworten auf die Frage, was passiert denn dann? Dann kommt halt so ein UBI, so ein Universal Basic Income, heißt im Klartext, ich kann keine Lohnarbeit mehr besteuern, weil es eben weniger Lohnarbeit gibt. Dann muss ich den Kapitaleinsatz besteuern, der zu dieser Wertschöpfung führt, also zu KI und so weiter. Und dann brauche ich ein Umverteilungssystem. Und das ist eben so irgendwie so eine Art Grundeinkommen, wobei, Achtung, in der internationalen Diskussion heißt das nicht bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Das Wort bedingungslos ist eine deutsche Erfindung. Das heißt dann UBI, also Universal Basic Income. Okay, also gehen wir mal davon aus, wir haben 10 Jahre Zeit, einen Weg zu finden, wie die Menschen dann trotzdem Geld haben, obwohl nicht mehr so viel Arbeit da ist. Dann ist immer noch die Frage, was machen die Menschen den ganzen Tag? Wenn nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit sozusagen das zentrale Element des Tages sind, was machen die dann? Und jetzt gibt es 2, auch unter den Zukunftsforschern international, 2 Denkrichtungen. Die einen glauben, das wird alles ganz furchtbar, weil die Menschen, wenn sie zu viel Zeit haben, dann sitzen sie nur noch vor der Spielkonsole und werden dick und doof, ja, und im Zweifel, weiß ich nicht, werden sie noch aggressiv oder so etwas. Und die anderen, und dazu gehöre ich, die halten es für viel wahrscheinlicher, dass das eine ziemlich positive Entwicklung nimmt. Warum? Weil die Menschen dann endlich mal das tun können, was sie eigentlich tun sollten. Ja, also jetzt nicht irgendwelche Zettel sortieren oder Zahlenketten von links nach rechts schieben, sondern schöpferisch tätig zu sein. Die einen, die machen dann Sport, die anderen machen Musik, die anderen sind was Kreatives, die anderen machen unternehmerisch, gründen Unternehmen und so weiter und so fort und haben dafür eben Zeit und Geld. Und also wenn ich so in mein Leben schaue, diese Prognose irgendwie, wir degenerieren alle im Kopf und schlagen uns nur, also ich sehe das nicht. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe mal, dann gehe ich nicht zum Nachbarn und haue dem irgendwie eine auf den Kopf, sondern dann weiß ich, was sinnvoll ist, damit anzufangen. Aber wie gesagt, da gibt es zwei. Ja,
da bin ich nicht ganz optimistisch für Sie, aber das können wir bei Gelegenheit auch mal debattieren. Aber interessant, sozusagen international das Grundeinkommen ohne bedingungslos durchaus als Modell gesehen wird. Und ja. Würden Sie dieses Modell als unausweichlich erachten?
Also wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Modell als jetzt. Das ist relativ klar. Ja, unser jetziges Modell, wie Gesellschaft funktioniert, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, basiert auf Lohnarbeit. Das ist das Ergebnis der Industrie, des Industriezeitalters sozusagen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen wir ein anderes Modell, die Sie fragen nach Wahrscheinlichkeit. Ja, ich halte das für das Wahrscheinlichste. Warum? Nicht, weil das vielleicht das Beste ist. Also vielleicht kann man sich in der Theorie noch ein besseres ausdenken. Das kann schon sein. Aber das ist das, wo wenn man als Zukunftsforscher heute seine Fragen stellt, seine Interviews macht, wo die allermeisten, die wirklich, wirklich die Macht haben, auch, dass andere ihnen folgen, ja, das sind ja die Entscheider, wo die sagen, ja, das wird's wahrscheinlich sein. Also, wenn Sie mich nach Wahrscheinlichkeit fragen, ist das Wahrscheinlichste, ja. Zukunftsforscher oder jedenfalls unser Institut, wir als wissenschaftliche Zukunftsforscher, wir werden ja nicht bezahlt für wünsch dir was und das beste ja. Modell der Welt oder so, sondern das Wahrscheinlichste. Und das ist das Wahrscheinlichste.
Dann würde ich noch ein Feld anfügen, das uns sehr beschäftigt, nämlich die Folgen des Klimawandels. Eine Ebene, die, ich sag mal, in einer gewissen Modephase sehr, sehr stark diskutiert worden ist. Auch den finanziellen und investitionsseitigen Umgang damit. Jetzt wird das Thema gerade wieder ein bisschen banalisiert und das sind vielleicht beides zwei extreme Phasen oder Ausrichtungen gewesen. Trotzdem, die Folgen des Klimawandels sind unausweichlich. Und auch dafür muss Technologie, dafür müssen Geschäftsmodelle eine Antwort haben, wenn sich unabhängig davon, ob jetzt mit handlicher Fertigung oder automatisierter Fertigung die Temperaturen in bestimmten Zentren in Europa oder in anderen Ecken der Welt stark erhöhen, nimmt die Produktivität ab. Und irgendwie müssen Geschäftsmodelle darauf reagieren. Was gibt's aus der Perspektive der Zukunftsforschung als Antworten und als Beobachtungspunkte daraus? Also Sie nehmen dann ja sozusagen reale wissenschaftliche Prognosen mit in Ihre Überlegungen ein und müssen die in irgendeiner Form handhaben. Und vielleicht ist das, was Sie jetzt auf der mikroökonomischen Ebene beratend anbieten, viel grausamer und viel direkter und viel härter als das, was wir auf der politischen Ebene über den Klimawandel denken oder was wir uns vielleicht auch so ein bisschen versuchen, aus unseren Gedanken wegzuschieben.
Ja, ich glaube, da ist viel dran an dem was Sie sagen. Also wir sind ja jetzt keine Klimaforscher oder Klimafolgenforscher. Das sind wir nicht. Ne? Das sind andere. Wir betrachten den Klimawandel und die Lösung für diese Challenges, für diese Herausforderungen. Wir betrachten das eben durch die Augen der Interviewpartner, mit denen wir reden. Das heißt nicht, dass wir das nicht betrachten, im Gegenteil, aber das geht immer durch den Filter dieser Strategiechefs, Innovationstechnologie und so weiter, dieser prägenden Unternehmen. Und was man, wenn man diesen Filter sozusagen drauf tut, was man dann als Ergebnis sieht, ist eine Wahrnehmung der Welt, die sehr ich versuche es sehr einfach zu beschreiben. Das ist natürlich komplex, aber ich versuche es sehr einfach zu beschreiben. Diese Wahrnehmung heißt, das, was unsere Welt biologisch bietet, was einige auch die planetaren Grenzen nennen, also das, was die Biologie in unserer Welt produziert und wieder verstoffwechseln kann, sozusagen, das reicht in etwa für 3,5 Milliarden Menschen. Mhm. Jetzt haben wir heute schon 8,5 und das wird noch hochgehen auf 10, vielleicht auf 11 Milliarden. Die logische Folge ist, wie gesagt, durch die Augen dieser Menschen, mit denen wir reden, ist, wir werden zwei Drittel unsere Ressourcen, die die Menschheit braucht, um vernünftig zu leben, um gerecht zu leben, damit es keine ungerecht und so weiter und so fort. 2/3 dieser Ressourcen müssen wir künstlich herstellen. Also nicht aus dem biologischen. Das heißt, 2/3 des Essens muss künstlich hergestellt werden und wächst nicht auf irgendwelchen Äckern oder durch irgendwelche Tiere. 2/3 des Fleisches werden nicht aus der geschlachteten Kuh oder dem Schwein herausgeschnitten, sondern werden in Bioreaktoren gemacht und so weiter. 2/3 der Energie werden nicht durch Verbrennung, also fossile Energien, sondern durch beispielsweise Kernfusion erzeugt und so weiter. Und wenn man das alles einmal durchdekliniert, ja, was sind die Ressourcen, die die Menschheit wirklich zum Leben braucht und wie kriegt man 2/3 von jedem Stück sozusagen künstlich hergestellt oder durch Technologie hergestellt, dann sieht man, dass es die Technologien alle gibt. Also alle. Es gibt nicht eine, die man neu entwickeln müsste. Natürlich wird eine Technologie neu entwickelt, ist klar, aber die gibt's alle schon. Ja? Mhm. Ob das jetzt die Kernfusion ist, die diese lasergestützte Kernfusion, nicht keine Radioaktivität dabei, ja, die verspricht, dass sie bis 2040 etwa, einige sagen 45, je nachdem, tatsächlich mehr Energie zur Verfügung stellt der Welt, als die Welt so überhaupt verbrauchen kann. Ja? Oder ob das im Trinkwasserbereich die Entsalzungsanlagen sind, die wahnsinnig energieintensiv sind. Aber wenn wir genug Energie haben, dann können wir auch das Meerwasser entsalzen. Ja? Und so weiter und so fort. Wir können das CO2 rausziehen, wenn wir genug Energie haben. Geht alles. Punkt ist, wir brauchen genug Energie und wir brauchen genug Technologie. Und das ist der Punkt, den wir deshalb in unseren Studien machen, eben weil wir das durch diesen Filter dieser Personen, von denen ich geschrieben habe oder die ich beschrieben habe, sehen. Ich würde behaupten, dass in unserem Portfolio unserer Investmentfonds wir einen riesigen Klimabeitrag leisten, aber kein einziges Unternehmen da drin ist, was in der deutschen Zeitungen jetzt als besonders klimafreundlich, ja, also wir haben da keine Photovoltaik drin, wir haben da keine Wärmepumpen drin, wir haben da keine Wind, das haben wir alles nicht. Aber wir haben Technologien von der Genetik bis, wie gesagt, Kernfusion, Quantencomputer, die alle aus unserer Sicht wesentlich stärker dazu beitragen werden, dass wir diese 2/3 der Ressourcen, die Menschheit braucht, auf technologische Weise produzieren können.
Spannend. Das heißt, das Thema ist eigentlich viel wichtiger, als wir es sehen, und es findet an anderen Stellen statt, als die diskutiert werden in den Medien und in der Politik.
Ja. Ja, genau.
Was ist denn sozusagen Ihre Empfehlung für die Politik, genau das zu handhaben und dieses Gap zu schließen? Andere Förderströme, andere Debatten und eine vielleicht klarere Benennung der Probleme der Zukunft, die sich aus dem Klimawandel ergeben?
Ja, ich glaube, dass wir hier in Deutschland, in Europa, besonders politisch, aber das gilt auch für andere Bereiche der Gesellschaft, inzwischen ein sehr verklärtes Bild auf die Welt haben. Wir haben uns angewöhnt, wie soll ich das sagen, nur über uns selber zu reflektieren. Und gehen mit einem Mindset durch die Welt, dass irgendwie das, was wir machen, das Richtige ist, das, was wir machen, die Geschwindigkeit, in der wir es machen, die richtige ist, und unsere Moral und so weiter, alles genau das Richtige ist. Und vergessen dabei, dass es wenn ich mal Europa mit 450 Millionen Menschen nehme, dass es da 8 Milliarden Menschen drumherum gibt, die das anders sehen, ja, die mit anderer Geschwindigkeit, die mit anderen Ansprüchen ihren Kindern ein besseres Leben bauen zu wollen und so weiter in die Welt gehen, und die inzwischen Technologien produzieren, die tatsächlich das möglich machen. Also Sie haben nach dem, was müsste die deutsche Politik oder Gesellschaft generell machen, wir müssten verstehen, dass unsere Weltkarte, also wenn man, jeder hat so eine Weltkarte, ja, und wir haben alle gelernt, Europa ist in der Mitte und links ist irgendwie Amerika und rechts ist irgendwie erst Russland und darunter ist China. Diese Weltkarte, die wurde vor ein paar hundert Jahren gemalt, als die Schiffe aus Europa in aller Welt, ja, und in so einer Weltkarte gibt es eine Prime Position, also eine die wichtigste Position in der Mitte oben. Ja, da steckst du das Wichtigste an einer Karte hin und alles andere ist so drumherum. Diese Karte mit Europa in der Mitte, die gilt nicht mehr. Mhm. Die gilt einfach nicht mehr. Ich weiß nicht genau, welche Karte jetzt gilt. Also man kann die Chinesen in die Mitte stecken, dann ist Europa ganz links oben in der Ecke, so ganz so versprengt. Ja, diese Karten findet man übrigens in chinesischen, die hängen da in chinesischen Offices. Da kriegt man ein völlig anderes Bild von der Welt. Und man kann auch Nordamerika in die Mitte stecken. Dann ist Europa irgendwo da rechts, aber als Amerikaner schaut man nach links, weil die Chinesen sozusagen, und dann hast du hinter deinem Rücken irgendwie so ein paar, die nur nerven, die einfach nicht wichtig sind sozusagen, ja. Also kurz gesagt, je nachdem, wie man auf die Welt schaut, sind diese Triebkräfte, von denen, die wir Zukunftsforscher analysieren, von denen ich am Anfang geredet habe, hat man eben andere Triebkräfte vor Augen. Also zurück auf die Frage, was müsste die deutsche Politik machen? Sie müsste ehrlich sein. Sie müsste endlich ehrlich werden und nicht irgendwie jemandem, also den Wählern, also uns sozusagen irgendwie nach dem Mund reden, wie wir es gern hören, sondern sie müsste eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Was ist die im Augenblick die Position von Deutschland, von Europa in der Welt? Was sind Abhängigkeiten? Ja, wir haben riesige Abhängigkeiten, über die keiner redet, weil es einfach nicht schön ist, über die zu reden, aber es gibt sie. Was sind die Abhängigkeiten? Was sind die Möglichkeiten? Was sind die Opportunitäten? Was ist die wahrscheinlichste Entwicklung, das wahrscheinlichste Zukunftsbild eines Landes? Letzter Satz dazu. Ich bin ja, also tatsächlich ja, berufsmäßig relativ häufig in China unterwegs. Und was ich in jeder meiner Reisen nach China präsentiert bekomme, ist eine Prognose, wie wird China im Jahr 2049 aussehen. Warum 2049? Weil die Chinesische Volksrepublik im Jahr 2049 ihren 100. Geburtstag feiert. Mhm. Und die wissen exakt, dann wird das so sein und das Haushaltseinkommen verdoppelt und wirklich ganz konkret die Branche, die Branche, die Branche, die Branche. Und ich sitze dann immer im Flugzeug zurück und denke mir, verdammt, die Bundesrepublik Deutschland feiert im gleichen Jahr 2049 ihren 100. Geburtstag. Aber kein Mensch in diesem Land hat mir bisher erklärt, wie Deutschland an seinem 100. Geburtstag aussehen soll. Also kurz, wir haben keine Zukunftsbilder. Die Chinesen haben das, sogar die Araber, die in Dubai und so, die haben das alles. Wir haben es nicht. Das wäre mal, da haben wir echt Nachholpotenzial in der deutschen Politik.
Und da haben wir ein wunderbares Schlusswort für unsere erste Folge, denn die Felder, die ich beleuchten wollte, die haben wir soweit abgeschritten bis ein paar Aussparungen. Sie haben jetzt schon als Schließung der Klammer beschrieben, wie Politik auf die Herausforderungen der Zukunft reagiert und wie unterschiedlich sie reagiert. Was wir nicht besprochen haben, sind die verschiedenen technologischen Felder. Und die würde ich gerne mit Ihnen in der nächsten Folge besprechen, wenn wir auch überlegen, wie kann man denn in solche Nischen investieren? Und da geben Sie auch eine Antwort drauf. Was wir auch nicht besprochen haben, und das können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen, ist das Thema Kapitalkonzentration, die Übermächtigkeit bestimmter Konzerne, die natürlich Zukunftsforschung betreiben, die auch die Kapazitäten haben, um in ganz viele verschiedene Verzweigungen reinzuforschen und die ja letzten Endes dann so ein bisschen in Konkurrenz treten könnten mit den Unternehmen, in die Sie investieren. Aber das beleuchten wir dann beim nächsten Mal. Ich möchte Ihnen für diesen ersten Rundgang sehr herzlich danken, Herr Jansky. Das ist sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was wir als Investoren eigentlich konkret daraus machen können. Und das erzählen Sie uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.